Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Im heutigen Alti-Interview geht es um die Veränderung der Bedeutung der ESG-Kriterien, Environmental, Social and Corporate Governance. Oftmals bekommt das I, also zu Deutsch die Umwelt, eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit. 2020 war durchaus ein besonderes Jahr. Die Pandemie hat uns zum Beispiel deutlich vor Augen geführt, dass das S und das G aus ESG ebenfalls eine aufmerksame Beachtung verdienen. Das wird der Gegenstand der heutigen Episode. Wir sprechen mit einem Experten, der sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit Nachhaltigkeit und der Anwendung und Umsetzung von ESG-Kriterien nicht nur beim Investieren beschäftigt. Ich begrüße Herrn Wolfgang Pinner. Sie sind Fachautor, Hochschullektor und der Head of Sustainable and Responsible Investments bei Raiffeisen Capital Management. Willkommen im virtuellen Studio.
Ja, ein herzliches Grüß Gott aus einem etwas bewölkten, aber trotzdem schönen Baden bei Wien. Ich bin im Homeoffice und freue mich schon auf das Gespräch.
Herr Pinner, bitte stellen Sie sich kurz vor.
Ja, ich darf eigentlich auf 20 Jahre im Bereich der Welt der Nachhaltigkeit mittlerweile zurückblicken. Das heißt, ich war eigentlich damals einer der ersten in Österreich, die sich mit dem Thema beschäftigt hatten, hatte auch mit meiner Funktion damals zu tun, für eine Pensionskasse, eine Vorsorgekasse hier nachhaltige Strategien zu entwickeln. Habe auch dann relativ bald mich in schriftlicher Form zu dem Thema geäußert, sprich ein Buch beim Gabler Verlag herausgebracht. 2003. Das war insofern interessant, weil ich diesem Buch eigentlich den Titel geben wollte, der positive Kapitalismus, was nämlich genau meine Sicht des nachhaltigen Investierens widerspiegelt. Es ist dann nicht der positive Kapitalismus, sondern ethisches Investment geworden als Titel, aber trotzdem ist mir das gut in Erinnerung geblieben, dass man einfach versucht, hier mit dem Investment, mit der Börse, mit diesen Möglichkeiten, die man hat, eben etwas Positives zu bewirken. Ich habe dann später bei zwei Asset Managern das Thema Nachhaltigkeit, Teams etc. aufgebaut. Bin jetzt eben bei Raiffeisen Capital Management seit 7 Jahren. Da hat sich eigentlich sehr viel entwickelt, sehr positiv entwickelt zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bin auch im Bereich des Forums Nachhaltige Geldanlagen im Vorstand, also auf deutschsprachiger Ebene. Darf ich hier mit dabei sein, was auch sehr interessant ist und mir auch immer wieder so ein bisschen die Entwicklungen in Deutschland näher bringt. Ja, und vielleicht kurz zu meiner Sichtweise der Dinge. Ich habe immer versucht, eben diese rein finanzielle Betrachtung von Börsen, von Märkten etwas zu ergänzen, habe mich letztes Jahrtausend noch beschäftigt mit dem Thema Börsenpsychologie, Behavioral Finance, dann eben seit 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es geht für mich eben um ein Investment, das auch wirklich Sinn macht. Und ich habe eigentlich immer versucht, und ich darf ja seit 2003 auch wirkliche Fonds managen, ich habe immer versucht, mich im Vergleich zum Gesamtmarkt zu sehen. Also es geht mir nicht darum, jetzt da zum Beispiel Fonds mit nachhaltigen Indizes zu vergleichen. Mein Anspruch war immer zu zeigen, dass Nachhaltigkeit für sich Sinn macht, sowohl finanziell wie eben auch von der Wirkung her. Dementsprechend immer der Vergleich mit dem Gesamtmarkt und auch mit Gesamtmarktindizes. Und ich darf sagen, es hat eigentlich seit 2003 recht gut funktioniert. Also man spricht ja oft über diese doppelte Dividende. Eben einerseits gute Wertentwicklung, gute Performance, andererseits natürlich auch sehr tiefgreifende Nachhaltigkeit mit positiven Wirkungen. Das kann ich jetzt empirisch über diese mittlerweile schon 18 Jahre bestätigen. Es funktioniert natürlich nicht jedes Jahr gleich, aber es funktioniert auf Dauer sehr gut. Und natürlich gibt es auch viele akademische Studien, die das unterstreichen können.
Weltweit hat kaum ein anderes Thema das Jahr 2020 derart geprägt, die Pandemie. Was hat sich aus Ihrer Sicht geändert? Welche Auswirkungen gab es in der beruflichen Welt und welche Auswirkungen gab es in der privaten Welt?
Ja, ich würde bei der Beantwortung dieser Frage gerne mit Raiffeisen Capital Management, dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, beginnen. Wir haben auf Basis der Nachhaltigkeitsfonds, der Gestionierung der Nachhaltigkeitsfonds keine Änderungen vorgenommen. Also die Prozesse laufen wie auch vor der Pandemie. Ist natürlich mehr digital passiert. Das heißt, wir haben natürlich auch bei unserem wesentlichen Faktor Engagement, das heißt Dialoge mit Unternehmern und Emittenten, hier relativ viel über virtuelle Kanäle gemacht. Ich muss sagen, die Teams, also nicht nur Teams des Microsoft-Produkts, sondern auch natürlich mein Team, mein Nachhaltigkeitsteam und der Kontakt zu den Kollegen bei uns im Unternehmen funktioniert sehr, sehr gut. Es ist der Austausch problemlos vorhanden und man vermisst die Kollegen vielleicht ein bisschen, aber es ist von dem Prozess her, wie gesagt, alles beim Alten geblieben und wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, auch von der Wertentwicklung, von der Performance her, hat das alles sehr gut gepasst. Wir sehen, dass wir im Bereich dieser Digitalisierung, im Bereich des virtuellen Lebens, Arbeitens natürlich auch neue Konkurrenzsituationen vor uns haben. Das betrifft jetzt nicht nur verschiedene Dienstleister, produzierende Unternehmen, sondern auch den Banken, den Asset-Management-Bereich, wo eben hier zum Beispiel so eine Art Robotic-Advisors oder wie man es nennen möchte, in den Markt treten. Das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wichtig natürlich, wie kommt so ein Content generell zustande? Nicht nur jetzt im Bereich Asset-Management, sondern generell, woher kommt ein virtueller Content, der immer stärker wird? Das heißt, ohne jetzt hier irgendwelche Leute zu treffen etc. Und ich glaube, diesen Content, den man liest, den man vielleicht teilweise auch von der Qualität her nicht bemessen kann, den muss man eben gegenüberstellen einer wirklich detaillierten Analyse, einer qualitätsmäßig weitgehenden Analyse. Auf Makroebene habe ich gesehen, in diesem Jahr ist mir aufgefallen, dass es eben so ein Trend gab zum Thema mehr Staat. Die Staatsquote ist ja deutlich erhöht im Vergleich zum letzten Jahr, Corona-bedingt. Das Schuldenmachen quasi ist legitimiert im Moment. Und wenn wir so an den Philosophen, an den britischen Philosophen Hobbes denken mit seiner Vorstellung des Leviathan, dieses Ungeheuers, dieser Allmacht des Staates, so müssen wir sicherlich aufpassen, dass wir dann auch wieder zurückkommen in Richtung mehr privat, denn das beeinflusst auch Investments natürlich, dieses mehr Staat, nicht nur Staatsanleihen und deren Bewertung, sondern auch Unternehmen, die vielleicht betroffen sind, vielleicht von Einstiegen seitens des Staates. Also hier gibt es einige Dinge, die sich hier in diesem Jahr entwickelt haben. Was die private Welt betrifft, natürlich haben wir mehr Effizienz, mehr Digitalisierung, auch erhöhte Flexibilisierung, denkt man an Arbeitszeiten, das örtliche Umfeld, eigentlich den gesamten Arbeitsablauf. Und wir haben natürlich auch neue Arbeitsmodelle. Ich spreche jetzt hier aus Baden, wo ich wohne. Wir haben gesehen, dass natürlich das Pendeln teilweise wegfällt, was für mich zum Beispiel angenehm ist, dass ich nicht nach Wien reinpendeln muss. Andererseits ist Homeworking auch nicht immer ganz einfach, von der sozialen Seite etc. Da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen. Und man muss natürlich auch diese IT-Infrastruktur und das Verständnis aufbringen dieser sich immer weiterentwickelnden Systemlandschaft. Ich meine, ich selbst bin kein Digital Native sozusagen, aber bisher habe ich Gott sei Dank die Herausforderungen und die neuen Herausforderungen gut überlebt.
Wir kommen gleich nochmal auf die sozialen Komponenten des Lockdowns und der Isolation. Lassen Sie uns aber bitte erst über die Investoren sprechen. Was bedeutet all das, was Sie gerade gesagt haben, für die Investoren, also diejenigen, die der Nachhaltigkeit eine besondere Aufmerksamkeit in ihrem Anlageverhalten widmen? Was wird sich für diese Menschen ändern?
Wir haben gesehen, dass Nachhaltigkeitsstrategien, Nachhaltigkeitsziele von mittlerweile allen Unternehmern, allen Emittenten gefordert werden. Das hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert. Wir sehen, dass die Lieferketten immer stärker überprüft werden. Also dieser Zug zum Thema Nachhaltigkeit hat sich vielleicht sogar noch verstärkt. Was wir sehen, ist, dass Unternehmen, die hier stark und gut verankert sind, die ihre gesamte Produkt- oder Dienstleistungspalette in diese Richtung schon vorangebracht haben, sehr, sehr gefragt sind. Ich denke auch im Bereich von M&A, also Mergers and Acquisitions, wird hier noch einiges passieren, ist auch schon einiges passiert. Das heißt, dass eben speziell diese Nachhaltigkeitsleader dann auch durch größere Unternehmen vielleicht einmal übernommen oder geschluckt werden. Was wir sehen, ist, dass es klare Reduktionsziele gibt auf Unternehmensebene, wie auf Staatenebene, und dass sich vielleicht auch die Restrukturierung jetzt durch eben die Pandemie in einzelnen Sektoren ein bisschen beschleunigen könnte. Wir haben zuletzt auch wieder Diskussionen gehört, zum Beispiel um eine größere Fusion in Italien mit der UniCredit etc. Im Bereich Luftlinien könnte sich noch was tun. Also das sind Dinge, die sich entwickelt haben. Die große Frage ist halt auch, gab es jetzt wirklich, und da sprechen viele drüber, diese große Bewegung hin zum S und weg vom E? Sprich also das Thema ESG eben mit dem Umwelt-, mit dem sozialgesellschaftlichen Thema und mit dem Governance-Thema, gab es hier wirklich große Umwälzungen? Ich denke prinzipiell schon, dass das Thema S bedeutender geworden ist mit der ganzen Debatte rund um Gesundheit, um das Älterwerden, wie mit älteren Menschen umgehen, ganze Demografie-Diskussion. Also das ist stärker geworden. Auf der anderen Seite aber ist es schon so, dass E nicht verloren gegangen ist. Wir haben in diesem Jahr vielleicht auch von der Investorenseite noch einmal gesprochen, natürlich schon gesehen, dass das Jahr sehr akzentuierte, starke Bewegungen gebracht hat. Wir haben den Absturz gesehen, vor allem der Aktienmärkte, auch eine deutliche Ausweitung der Spreads auf der Rentenseite und dann die deutliche Erholung. Das hat nachhaltige Investoren, würde ich mal sagen, nicht extrem beeinflusst. Wir sehen ja, dass Nachhaltigkeit vom Stil her generell eher ein langfristiges Investmentziel ist und eine langfristige Investmentstrategie. Dementsprechend kann man mit Nachhaltigkeit eigentlich in allen Börsenphasen gut performen. Natürlich ist diese spezielle Absturzthematik vielleicht dem Nachhaltigkeitsthema noch stärker eben zugute gekommen. Das heißt also, Nachhaltigkeitsfonds, die etwas vielleicht vorsichtiger engagiert sind, die einzelne sehr, sehr zyklische Branchen eben eher außen vor lassen, die wurden hier wahrscheinlich bevorteilt. Wenn die Zukunft der Nachhaltigkeit, ich denke, das Pariser Klimaabkommen und die SDGs sind etabliert, da hat auch das heurige Jahr nichts dran geändert. Wir haben eben den Green Deal auf Ebene der europäischen Wirtschaft auch noch zusätzlich dazu bekommen und jetzt eben ganz vor kurzem die neuen Emissionsziele. Ich denke, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten von Seiten Investoren, sei es privat oder institutionell, weiter ansteigen wird, eben auf Basis von COP21, dem Pariser Klimaabkommen oder auf Basis der SDGs. Die Finanzkrise vor 12 Jahren hat uns gezeigt, dass Krisen durchaus dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investment zugutekommen können, wie auch die aktuelle Pandemiekrise, wenn man sich eben eher um den Sinn des Investments kümmert und das verstärkt hinterfragt. Dementsprechend war es eben vor 12 Jahren oder so schon das Thema eben, muss ich so kurzfristig investieren damals, vor allem auch in Richtung eben das Thema Spekulation. Auch heuer wieder Sinnfrage und alles das nützt natürlich dem Thema Nachhaltigkeit. Und unser Lebensstil, vielleicht zu guter Letzt, ist auch etwas, was sich nach der Corona-Krise nicht extrem verändern wird, aber trotzdem diese bewusste Art des Lebens und auch das bewusste Investieren letztendlich wird vielleicht noch einmal stärker unterstützt werden.
Ja, haben Sie konkrete Empfehlungen für Investoren für das kommende Jahr 2021?
Also ich bin generell ein vorsichtiger Investor. Also ein Kollege von mir meinte immer, ich bin ein Permabär, ich würde es nicht so schlimm sehen. Ich bin einfach vorsichtig. Wie gesagt, das hat auch funktioniert. Also wenn man sich die Performance meiner Fonds ansieht, seit 18 Jahren, es geht gut, obwohl ich eher etwas vorsichtiger bin. Wissen Sie, langfristige Entwicklungen zeigen natürlich schon, dass die Börse weit gelaufen ist. Und wenn ich Vorträge an der Uni halte, dann zeige ich recht gerne den logarithmischen Chart des S&P seit 1925. Und da sehen Sie, da sieht man wirklich schön, wann sich die Börsen sehr weit weg bewegt haben von einem durchschnittlichen Aufwärtstrend. Und das ist natürlich im Moment schon wieder der Fall. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, was ist die Alternative? Wenn ich auf die einzelnen Stile eingehen möchte, auf das Thema zyklische Aktien, Wachstumsaktien, Value-Aktien, Qualitätsaktien, so ist natürlich der nachhaltige Stil ein Qualitätsstil. Das heißt, Nachhaltigkeitsbewertung bedeutet, bei den Unternehmen, bei den Emittenten diese nachhaltige Qualität zu suchen, zu finden und dann natürlich auch im Fondsmanagement, in der Konstruktion des Fonds umzusetzen. Was die Themen Regionen zum Beispiel betrifft, hier sieht man, dass Asien natürlich bevorteilt scheint nach dem Pandemiejahr. Auf der anderen Seite muss man sich immer fragen, auch wenn Regionen, Branchen sehr gut aussehen, kann ich als Investor auch in die relevanten Unternehmen, in die richtigen Unternehmen in diesen Regionen und Branchen investieren. Und da bin ich mir in Asien nicht immer ganz so sicher. Was Branchen und Themen betrifft, für mich sind die immer eine schöne Beimischung. Wir wissen, dass Branchen und Themen jahreweise sehr große Ausreißer haben können in beide Richtungen, positiv wie negativ. Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass zum Beispiel das Thema Wasserstoff sehr, sehr gefragt war. Wenn man sich Performances ansieht von einer Nel in Norwegen, aber zum Beispiel auch von einer, da bin ich jetzt nicht im Wasserstoffthema, sondern im Bereich erneuerbare Energie, Windenergie, von einer Vestas Wind. Das sind wunderbare Performances und das kann man natürlich auch spielen, wenn man derartige Branchenfonds investiert. Aber ich würde mal sagen, ein Basisinvestment bleibt eben eine globale oder regionale, breite Aufstellung eines Nachhaltigkeitsfonds. Wie erwähnt, ich denke, die Erwartungen in den Märkten sind hoch. Wir haben natürlich, und das kann man außer Streit stellen, eine Art Asset Price Inflation. Das heißt, die Märkte, nicht nur Aktien, auch andere Immobilien etc. sind getrieben durch die Liquidität. Das wird aus meiner Sicht weitergehen. Ich glaube, als Nachhaltigkeitsinvestor hat man eben die Möglichkeit, in nachhaltige Megatrends zu investieren, breit aufgestellt zu investieren, sie in Portfolios mit aufzunehmen, wie eben Gesundheit, das habe ich schon erwähnt heute, eben auch die Demografie, die erneuerbaren Energien, Recycling etc. Alles das sind Themen, die man eben in Nachhaltigkeitsfonds widerspiegeln kann, aber eben sehr, sehr breit aufgestellt und eben auch gut diversifiziert. Also ich denke, Aktien sind sicherlich nächstes Jahr auch ein Thema, trotz aller Levels, die wir erreicht haben. Und auf der Rentenseite, auf der Bondseite würde ich mal sagen, ja, aber da sollte der Manager eben auch dementsprechend gut unterwegs sein können und aktiv orientiert sein.
Kommen wir wie angekündigt zur sozialen Komponente. Lassen sich bereits gesellschaftliche Veränderungen erkennen? Ich meine, wir haben Lockdown, Isolation, latente Angst, echte Angst. Werden das unsere Begleiter bleiben oder sehen Sie Licht am Ende des Shutdown-Tunnels?
Naja, wenn man sich überlegt, was die soziologischen Folgen der Digitalisierung sind, so sehen eben wir diesen höheren Anteil an Homeworking. Wir sehen dadurch auch einen potenziellen Rückgang an sozialen Kontakten. Das heißt, die Kommunikation ist teilweise vielleicht erschwert, aber wesentlich ist, man muss sich aktiv darum kümmern. Das heißt, wenn ich hier an meinem Arbeitsplatz sitze, dann muss ich Leute bewusst anrufen, via Teams oder via Zoom oder was auch immer. Das heißt, es muss eine aktive Note gesetzt werden. Und das ist eben in Verbindung zu sehen mit einem Risiko einer akzentuierten Vereinsamung auf sozialer Ebene. Was man auch sieht, ist dieser Trend ein bisschen zu dem Cocooning, wie das genannt wird, also Cocoon, sprich eben die Puppe des Schmetterlings, wo man sich einfach ein bisschen zurückzieht aus der Gesellschaft, eben ins heutige Privatleben. Das ist etwas, was man sieht und wo man sicherlich gut aufpassen muss. Das Auseinanderhalten von Freizeit und Arbeitszeit und die permanente Erreichbarkeit sind auch Themen, wo man gut aufpassen muss, ja, sich nicht zu verlieren sozusagen. Insofern denke ich, es sind gewisse Veränderungen da. Man muss sich halt dessen bewusst sein und vielleicht auch dagegen ankämpfen. Was man auch sieht, ist natürlich, dass, würde ich mal sagen, die Einkommensunterschiede durch die Pandemie vielleicht verschärft wurden. Also hier haben wir ein soziales Thema, das angegangen werden muss, das aber, würde ich mal sagen, durch das Defizit Spending der Regierung auch angegangen wird, zumindest in Europa. Und vielleicht ganz generell, ich denke, es ist halt nicht ganz einfach. Ja, das moderne Leben bedeutet eigentlich Leben in Bewegung, oder? Mit immer wieder Jobwechsel, mit Partnerwechsel teilweise auch, mit Ortswechsel, also das mehr im Vergleich zu früher. Und das ist eben im Moment vielleicht ein bisschen weniger möglich, eingeschränkt möglich. Und wenn man sich so ein bisschen Luxus gönnen möchte, eben zum Beispiel das Reisen, das Thema des Reisens ist halt auch sehr eingeschränkt möglich. Das ist schade. Auf der einen Seite gut, vielleicht man verbraucht weniger CO2. Auf der anderen Seite ist Reisen kulturell gesehen natürlich eine Möglichkeit, andere Kulturen zu erleben, vielleicht auch ein bisschen aufgeschlossener zu werden denen gegenüber. Ich denke auch immer daran, wenn ich irgendwo hinfahre, ein Naturreservat besuche, dann gebe ich dort gerade gerne etwas ab, also finanziell, und schütze vielleicht gefährdete Tierarten etc. Also das alles fehlt halt ein bisschen. Und man darf eben, denke ich, hier nicht nur den positiven CO2-Effekt sehen. Kulturell gesehen, ja, man kann Kultur heute virtuell genießen. Für einen wie mich, der der humanistischen Bildung sehr zugewandt ist, ist es nicht so ganz einfach. Und auch auf der Sportseite, also virtuell Sport betreiben, Alleinsport betreiben. Ich bin also nebenberuflich Yogalehrer, ich bin Mitglied in einem Triathlonverein. Alles das ist im Moment halt etwas schwieriger möglich. Man kann natürlich virtuell einiges tun, aber es ist nicht dasselbe. Ja, also ich denke, insgesamt gesehen, die Ungeduld steigt. Wir müssen uns damit abfinden, dass es noch etwas andauert. Aber ich sehe, um auf Ihre Frage zurückzukommen, eindeutig das Licht am Ende des Tunnels.
Das war Wolfgang Pinner, der Leiter Nachhaltige Investments der Raiffeisen Capital Management aus Wien. Danke für das sehr interessante Gespräch, Herr Pinner.
Danke auch Ihnen.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de.